Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Eigentlich haben die Finals gerade erst begonnen, ne? Jetzt ist aber fast schon wieder vorbei. Dabei hätte es der Stoff sein können, aus dem Legenden geboren werden. Die Mavs hätten beinahe einen riesen Comeback hingelegt im letzten Viertel, hätten 20 Punkte aufgeholt. Dann war Luca dummerweise raus und am Ende war Jaylen Brown auch ziemlich gut. Und die Celtics haben doch Spiel 3 geklaut. Warum, wie, weshalb die ganze Geschichte passiert ist, das wollen wir natürlich irgendwie aufdröseln. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der in Sachen Celtics-Meisterschaft mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr ganz unsichere.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, bevor wir ins aktuelle Geschehen gehen, müssen wir natürlich die traurige Nachricht der letzten Tage kurz besprechen, weil es ist die nächste NBA-Legende von uns gegangen. Jerry West ist gestorben. Und ja, das Logo, ne, also den Namen kennt wahrscheinlich wirklich jeder, den Bill Walton kannte auch jeder, aber man hatte man da vorher was mitbekommen? Ich hatte gar nichts mitbekommen, dass er irgendwie, also er war in 86 war, ne, also von daher, aber es ist schon, ja, so langsam kommt man auch so ein Alter, wo die Leute, die man halt auch selber so ein bisschen bewusster wahrgenommen hat, gerade so am Anfang oder mittlerweile, die halt so, ja, halt in ein Alter kommen, in dem sie dann halt leider von uns gehen dann irgendwie, ne?
Ja, also ich meine, er ist ja seine Zeit, wo er gespielt hat und dominiert hat, ist zwar verdammt lange her, aber er ist ja wirklich jemand, der der Liga immer erhalten geblieben ist und die auch geprägt hat, wie wahrscheinlich niemand, der so gut war als Spieler, dann auch noch so gut als Executive. Das ist ja, also es gibt da nicht mal Konkurrenz für ihn, wenn man ehrlich ist. Also was er auf dem Feld gemacht hat, wie er danach die Liga geprägt hat, wie was für Teams er zusammengebaut hat, irgendwie Showtime Lakers, Threepeat Lakers mit Shaq und Kobe, die er innerhalb von einer Woche zu den Lakers gelotst hat, also auch so die beste Woche, die jemals ein Sport-Executive wahrscheinlich jemals hatte.
Ja.
Und also, ja, ich muss auch sagen, für mich ist das auch eine der wirklich schillernden Figuren irgendwie der Liga-Geschichte. Also, ich glaube, dass der als Spieler eigentlich noch massiv underrated ist, weil der so, ich meine, er hat halt nur diesen einen Titel gewonnen, musste immer gegen Boston spielen und hatte da natürlich irgendwie in der Regel nicht das bessere Team auf seiner Seite. Aber wenn man sich anschaut, wie die Leute ihn da verehrt haben, wie die gesamte Liga ihn eigentlich verehrt hat, wie auch jemand wie Bill Russell, der ja sein Rivale war, den verehrt hat. Und auch, also ich meine, in der grauen Vorzeit der NBA ist ja eigentlich kein Spieler Analytics-freundlich gewesen. Jerry West halt schon, weil der halt der erste wirkliche offensive Super-Duper-Star war. Also mehr als jemand wie Will Chamberlain oder so, wenn man sich das anguckt, wie war das Team offensiv, in dem er gespielt hat. Er war halt immer, also seine Zeit halt echt komplett voraus. Und dann, ja, diese Art, wie erfolgreich er als Executive war, wie er sich irgendwie immer verkauft hat. Also ich fand ihn auch irgendwie als Typen immer sehr angenehm, was halt nochmal ein bisschen krasser ist, wenn man so ein bisschen die Geschichte dahinter kennt und da mal ein bisschen einsteigt, weil der ja jemand ist, der Zeit seines Lebens schwer depressiv war, der echt eine fürchterliche Kindheit hatte, der das auch, also deswegen auch so ein krasser Perfektionist gewesen ist, der halt sich immer für das Problem gehalten hat, sein ganzes Leben lang, also beziehungsweise bis er dann irgendwann durch seinen eigenen Weg, sich irgendwie selbst zu therapieren, so ein bisschen an den Punkt gekommen ist, wo er sich zumindest akzeptieren konnte. Also ich kann da auch nur noch mal jedem empfehlen, das Buch West by West von ihm zu lesen, also wo er halt sehr detailliert, sehr ehrlich und teilweise auch ganz schön herzzerreißend irgendwie so über sein Leben spricht und über sich und seine Probleme. So, also für mich ist das irgendwie eine der besonderen Sportfiguren einfach. Und auch diese Autobiografie ist eine der krassesten Autobiografien, die ich jemals gelesen habe, weil das einfach jemand ist, der sollte nicht so eine Sicht auf sich haben. Und ich fand es gleichzeitig irgendwie auch sehr bemerkenswert, dass jemand mit der Geschichte irgendwie sich dann auch traut, so ehrlich darüber zu sprechen, über die Krankheit, die er hatte, über die Erfahrung, die er damit so gemacht hat. Und wie du gesagt hast, der ist halt jemand, der, seitdem wir die NBA verfolgen, aber auch seitdem Leute, die nochmal doppelt so alt sind wie wir, der war halt immer da. Ne?
War immer da, ja.
Der hat sie halt geprägt. Der war ja auch selbst bei den KD Warriors war er noch involviert. Er war jetzt dabei involviert, die aktuelle Version der Clippers irgendwie zu formen und war dann mal bei den Grizzlies phasenweise mit entscheidend involviert und natürlich diese ganze Lakers-Vergangenheit und ja, einfach eine der 5, 6, 7 wichtigsten Personen wahrscheinlich, die es für die NBA-Geschichte jemals gegeben hat. Und insofern großer Verlust auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall ein Leben für 10 verschiedene Leute geführt sozusagen.
Ja, wie gesagt, er ist maximal verewigt in der Geschichte der Liga als Logo. Also von daher, ja, wie du sagst, also krasse Geschichte. Ich habe es jetzt gar nicht so parat gehabt wie du. Also ich hatte zum Beispiel das Buch nicht gelesen und so. Aber gerade so dieses, ja, mit Depression und seine Kindheit, das ist schon echt eine Geschichte. Und daraus dann irgendwie so ein Leben zu schneidern im Endeffekt, das, ja, ist schon beeindruckend.
Vielleicht an der Stelle noch ganz kurz, ich mache ja auch noch den Hall of Game Podcast. Jerry West war da auch eine unserer ersten Folgen, die wir gemacht haben. Die ist auch noch öffentlich überall zu finden. Also wenn sich jemand noch ein bisschen mehr halt so wirklich für diese tragische und gleichzeitig auch teilweise sehr schöne Lebensgeschichte von ihm interessiert, da haben wir das halt irgendwie dann auch nochmal über einen relativ großen, längeren Zeitraum nacherzählt. Kann man noch überall finden.
Das würde sich jetzt auf jeden Fall anbieten. Natürlich Empfehlung. Wir können jetzt einen kleinen Bogen spannen zu den Lakers, aber bevor wir zu den Finals kommen, gibt es ja noch aktuelle Dinge, die besprochen werden. Vor allem besprechen die Lakers ziemlich viel, wer jetzt ihr neuer Coach werden soll. Hatten sich so ein bisschen, was man hören durfte, lesen durfte, Richtung Dan Hurley orientiert von UConn. College Coach, der hat abgesagt. Trotz Multimillionen-Dollar-Angebot, trotz langfristigem Angebot. Ich kann jetzt zu einem College Coach, ich habe keine Ahnung, ne? Also wenn wir kennen, wobei mein Team hat ja auch einen ehemaligen College Coach, ne? Billy D. Damals in Florida. Aber ja, also hast du irgendwie eine Meinung dazu? Hat dich überrascht, dass das Hurley reinkommt? Ist er für dich selber eher ein unbeschriebenes Blatt? Was machst du jetzt mit den anderen, JJ Redick zum Beispiel, den anderen Kandidaten, die irgendwie vorher genannt wurden?
Also ich habe weniger ein Bild, was Hurley angeht, sondern mehr ist bei mir einfach eine gewisse Verwirrung hängen geblieben, wie diese ganze Geschichte gelaufen ist, weil es ja irgendwie schon einigermaßen klar hieß, es geht eigentlich mehr um Redick und der ist schon dabei, sich ein Assistant-Coaching-Staff zusammenzustellen und dann kommt Woj auf einmal mit der Meldung um die Ecke, die dann anderweitig wieder so ein bisschen einkassiert wird von Shams. Das ist ja irgendwie so deren Rivalität spielte da auch ein bisschen mit rein. Dann hieß es ja, also wurde es ja teilweise so formuliert, als würden die denen mit Geld zuscheißen, also Hurley, um ihn davon wegzulotsen. Und dann sind die Zahlen, die berichtet wurden, aber welche, die also natürlich immer noch verdammt hoch sind, aber die jetzt eigentlich für NBA-Coach-Verhältnisse gar nicht mal mehr so krass sind. Also ich glaube, der wäre dann vielleicht gerade so in die Top 10 gekommen. Und das ist halt Geld, was er bei UConn auch verdienen kann. Mhm. Und irgendwie stinkt diese ganze Geschichte ein bisschen. Ich weiß nicht, wer davon wie profitiert, aber irgendwie fühlte sich das so ein bisschen an, als hätte da mindestens eine Person oder eine andere Seite so ein bisschen benutzt, um eventuell bei Gehaltsverhandlungen woanders ein bisschen Stellschrauben andrehen zu können. Also er hat ja jetzt auch eine längerfristige Vertragsverlängerung bei UConn unterschrieben. Die Lakers haben vielleicht gezeigt, okay, wir hatten aber eigentlich auch noch irgendwie wen anders auf dem Schirm. Keine Ahnung, was das jetzt für Redick bedeutet. Die Finals sind ja noch nicht vorbei. Er arbeitet da ja im Moment noch, ich schätze mal.
Genau.
Der wird dann verkündet werden, wenn es dann vorbei ist, aber ja, irgendwie ist diese ganze Sache einfach ein bisschen komisch gelaufen. Also mit der Art und Weise, wie die Berichterstattung da gelaufen ist. Und weiß nicht, so hundertprozentig seriös kommt mir das alles nicht rüber.
Lakers halt, ne?
Schon so ein bisschen.
Nein, ich meine,
du kennst dich ja aus mit solchen Coaching-Geschichten, wo halt Leute Wunschkandidaten absagen und dann irgendwas doch wieder und keine Ahnung. Und dann hat man 12 verschiedene Leute, die dann am Ende auch alle nicht wollen. Und am Ende es ist ein Belgier. Also wer weiß, vielleicht zaubern die Belgier auch noch, vielleicht zaubern die Lakers auch noch einen Belgier aus dem
Mund. Und das Beste kommt ja zum Schluss, ne? Wissen wir ja.
Vielleicht.
Ja,
vielleicht. Das wissen wir in dem Fall nicht.
Der Belgier führt für den FC Bayern wieder ins gelobte Land. Das ist nun mal so. Und bei den Lakers, wer weiß. Vielleicht wird sie auch doch Redick. Aber ich war tatsächlich auch überrascht, einfach weil, ja, wie du sagst, ich meine, Redick, das klang halt irgendwie so, als wäre das schon klar, irgendwie auch diese LeBron-Connection hat gepasst, wobei LeBron natürlich nichts mit dieser Coaching-Suche zu tun hat. Also der gibt da keinen Input und der macht Urlaub und bereitet sich auf Olympia vor und dann irgendwann so, ah krass, erfährt das halt über die Medien dann, wer halt Coach ist. Also das müssen wir ja festhalten.
Na, war das, der weiß ja im Moment noch gar nicht, ob er nächste Saison überhaupt für die Lakers spielt. Also eben. Sollte er da Input haben.
Eben, genau. Also von daher ist das natürlich, kann man das ausklammern. Nein, aber also ich dachte, auch Richtung Redick ist halt jetzt eben, deswegen habe ich gefragt, also wie genau reagiert Redick jetzt darauf? Wie weit war man schon? Wie viel wurde irgendwie, ist man so ein bisschen vorausgaloppiert, medienseitig und so? Also, keine Ahnung. Wir warten mal ab, würde ich sagen.
Ja, vergessen wir die Lakers, lass über die Finals reden.
Genau, lass über die Finals reden. Und zum Einstieg machen wir ein bisschen Werbung, denn wir sind ja, ich meine, das werden die meisten, die bei uns reinhören, mittlerweile werden es wissen. Es steht 3-0 mittlerweile für die Celtics. Und bei unserem Partner Tipico Sportwetten, wir machen heute mal ein bisschen Kombi-Geschichte. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, natürlich euch zu überlegen, wie lang denn die Finals noch gehen. Also ich habe ja eingangs gesagt, sie haben gerade erst angefangen und jetzt sind sie irgendwie schon wieder vorbei. Wir haben lang gewartet, fast über eine Woche. Jetzt sind sie in einer guten Woche vielleicht vorbei. Sollte es Spiel 4 werden, in dem die Celtics den Titel holen, ist es eine Zweierquote. Spiel 5 wäre eine 2-5er-Quote. Und ja, was glaubst du denn? Glaubst du, es ist jetzt durch oder glaubst du, dass Boston so drauf ist, dass sie sagen, ja, irgendwie, ich weiß schon, man will es irgendwie auch nicht mit dem Feuer spielen, aber es hat auch schon einen Titel zu Hause zu holen, ne?
Ach nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Arten von Spielen, die sie vergeigen, die hatten sie in Spiel 2 und Spiel 3 und sie haben sie beide gewonnen. Deswegen gehe ich eigentlich eher davon aus, tatsächlich, dass das ein Sweep sein wird. Ich habe auch das Gefühl, dass sie tief im Kopf der Mavs sind. Und insbesondere von Luka Doncic. Da können wir da gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber nee, meine Tendenz geht schon eher dazu, dass sie es in 4 machen, sonst in 5. Länger kann ich mir momentan nicht vorstellen. Es kann sich natürlich auch immer noch mal ändern, aber für mich ist es halt über 3 Spiele, auch wenn die Ergebnisse teilweise ein bisschen enger waren, als das andeutet. Und ich meine, dieses Spiel, da werden wir gleich drüber reden, natürlich auch das pure Chaos war, ist es für mich eigentlich trotzdem ein klarer Unterschied in der Serie, qualitativ. Also das eine Team ist deutlich besser als das andere. Und deswegen spricht da für mich schon auch ein bisschen was dafür, dass die das zu Ende bringen werden. Und da, also wenn man das auch so sieht und denkt, das geht in Spiel 4 zu Ende, da gibt es halt eine Wette, die ich noch ganz interessant finde. Und zwar, man kann also bei den Spezialwetten auch gucken, wer gewinnt und beide Teams erzielen mindestens 100 Punkte und daraus so eine Kombi-Wette machen. Und wenn man da sagt, Boston gewinnt das und es erreichen nicht beide Teams, also beide Teams mindestens 100 Punkte, kriegt man eine Viererquote als Punkt dazu. Bisher ist das genau das Ereignis, was in jedem der Spiele eingetreten ist. Also Dallas hat noch kein einziges Mal 100 Punkte geschafft in dieser Serie und Boston hat offensichtlich immer gewonnen. Insofern, wenn man darauf sagt, dass es einfach so weitergeht, dann ist das eine Viererquote, was ja nicht ganz so schlecht ist.
Ja, und ich stimme dir dem zu 100% zu, was du eingangs gesagt hast. Also es deutet irgendwie nicht viel darauf hin, dass es den großen Turnaround gibt, weil ja Boston das klar bessere Team ist. Und jetzt hast du jetzt in Spiel 3 hattest du Kyrie, der noch ein bisschen besser oder deutlich besser aufgelegt war. Aber es ist für Dallas halt problematisch, dass das meiste außenrum nicht so funktioniert. Also wir gehen ja gleich noch mehr in die Tiefe. Und dass Boston einfach wirklich kann mehr Fragen stellen, auf die Dallas weniger Antworten hat als umgekehrt. Und da ist, glaube ich, ja, wird's schwierig. Mich würde es nicht überraschen, wenn es nach 4 Spielen durch wäre. Die ganze Geschichte natürlich wie immer ohne Gewehr, Freunde. Jetzt hört euch noch folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18+, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit direkt hinein. Es war ja so großes Thema im Vorfeld war ja, dass derjenige, der es zu einer deutlichen Angelegenheit machen sollte, laut Ole Freaks, dass der nicht dabei war. Christoph Porzingis hat sich ja in Spiel 2 verletzt. Hieß am Anfang so, ja, nicht so schlimm und so, passt schon. Er hat gesagt, er will auf jeden Fall spielen und jetzt hat er sich ein Band gerissen. Komische Verletzung, sehr seltene Verletzung, haben sie gesagt. Eigentlich 6 bis 8 Wochen Pause, eventuell sogar OP notwendig. Momentan ist er Day-to-Day. Logisch? Nein, aber wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen
den sehen wir nicht wieder.
Ich glaube auch nicht, dieses Risiko wäre also in Anbetracht der Tat, nicht nur in Anbetracht dessen, wie es steht, sondern auch in Anbetracht dessen, wie die Finals laufen, glaube ich, und auch was Boston jetzt gesehen hat ohne ihn. Gab da schon natürlich auch ein paar Probleme am Anfang, aber ohne ihn weiß man, dass man irgendwie, glaube ich, nicht das schlechtere Team ist und dass man da jetzt nicht groß irgendwas riskieren muss und dass man dann auch schön gemeinsam wahrscheinlich eine Meisterschaft feiern kann. War schon, aber hattest du jetzt auch den Eindruck, so ohne Porzingis, dass Dallas, also wir waren ja gewohnt, dass Porzingis nicht startet, also Horford war ja Starter, Porzingis kam von der Bank, aber dass Dallas schon am Anfang so gedacht hat, okay, so die Richtung vorgegeben, ja heute der Seven-Footer, der da irgendwie unsere ganzen Würfe permanent challenged und uns auch immer wieder abräumt, der ist jetzt auf gar keinen Fall dabei, wir gehen jetzt noch ein bisschen mit mehr Nachdruck Richtung Zone. Und sie haben ja auch am Anfang sehr, sehr viel in Ringnähe gescored, haben die Bigs mehr eingesetzt. Luca ist mal in die Richtung Zone. Hattest du den Eindruck, dass Dallas da so gedacht, okay, jetzt probieren wir es mal?
Ich hatte auch über die letzten Spiele eigentlich schon das Gefühl, dass sie meistens mit dem Ansatz oder mit dem Versuch gestartet sind. Es war jetzt in diesem Spiel ein bisschen erfolgreicher, aber sie haben ja auch im letzten Spiel, glaube ich, im ersten Viertel, haben sie zumindest mal eine 7- oder 8-Punkte-Führung. Also da haben sie auch meistens ganz gut losgelegt und dann hat sich's halt irgendwann gedreht. Also diesmal war die Verteilung wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Also das halt so, ich glaube, von den ersten 20 Punkten oder so, die sie hatten, waren halt, also bis auf einen Dreier war alles halt Points in the Paint und sie hatten auch insgesamt dann am Ende über 50. Also es war schon auf jeden Fall ein Schwerpunkt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so viel dann mit Porzingis zu tun hatte, weil wie du schon gesagt hast, es war ja in den Spielen davor ging es ja auch immer schon, also halt los in der Zeit, wo Porzingis noch gar nicht auf dem Feld war. Und klar, er kam dann rein und hat dann ein bisschen was verändert, aber ich hatte da fast eher das Gefühl, dass er offensiv halt, dass man gemerkt hat, dass er da halt nicht dabei war und nicht, was die Defense angeht. Also natürlich, es fehlte dann ein Rim Protector, aber dadurch, dass Tillman dann reinkam, mit dem haben sie halt eigentlich ja dann ziemlich konsequent halt diese Switching Defense gespielt. Ja. Und die war über die Serie bisher, hat sie ja immer irgendwann dazu geführt, dass die Mavs eigentlich nicht mehr so richtig weiterkamen und sich so ein bisschen verausgabt haben. Und darin hat er ja einfach auch dann richtig gut mitgemacht. Also ich fand, das war, ja, wie gesagt, so dieser, ich meine, es ist auch ein bisschen lustig, wie krass überall dann, oh, Porzingis, oh, jetzt vielleicht verlieren die Serie ja noch. Was sollen die Celtics jetzt bloß machen? Fand ich alles ein kleines bisschen oder, um nicht zu sagen, vollkommen übertrieben, weil guck mal, wie die Playoffs gelaufen sind oder wie die Saison bisher gelaufen ist. Die Celtics sind jetzt in diesem Jahr, also wenn man die Regular Season mit reinrechnet, bei 31-5 in Spielen ohne Porzingis. Die Bilanz ist recht gut. Sie haben ja auch fast die gesamten Playoffs ohne den gespielt und haben alle Auswärtsspiele bisher gewonnen und hatten, glaube ich, mit einer Ausnahme Porzingis da kein einziges Mal dabei. Also, dass man da irgendwie sofort dachte, oh nee, nicht, dass die jetzt irgendwie da chancenlos sind. Das fand ich ein bisschen wild, aber also, dass Tillman dann so gut ausgesehen hat, hat mich dann schon auch gefreut.
Ja, einen richtig guten Job gemacht, gerade zum dritten Viertel. Hat er dann auch seinen ersten Dreier der Playoffs genommen und gleich getroffen.
Das war ein Bonus.
Ja, das war.
Aber dass er halt auch, also er hat ein paar Mal halt Luca in Isolation verteidigt.
Ja, richtig gut.
Und Luca ist dann zum Korb und hat ihn zweimal halt am Korb dann geblockt.
Ja.
Also, das ist schon gut.
Nee, aber der Grund, dass ich gefragt habe, war, das für mich sah es so ein bisschen aus, weil es war ja schon auch so, also so die letzten Spiele, dass Dallas halt so dieses harte Abrollen Richtung Ring deutlich gedrosselt hat. Und jetzt in dem Spiel, jetzt habe ich so den Eindruck, dass ich es am Anfang, wie gesagt, also es war für mich nicht so ein, also so dieses Ding, okay, wir wissen, dass diese ganz große Rim Protection in Form von Körpergröße nicht kommt. Und deswegen versuchen wir so eins unserer ganz großen Stilmittel der Playoffs vielleicht wieder ein bisschen mehr einzusetzen. Hat ja auch so ein bisschen geklappt. Hat dann am Ende aus den Gründen, die du genannt hast, die Switching Defense und dann auch, dass halt die anderen Optionen einfach wieder nicht da waren. Also im Endeffekt, also es war jetzt, das ist halt auch so ein Ding für mich im Verlauf dieser Finals. Jetzt auch ohne Porzingis. Boston zieht schon sein Ding durch und es gab auch offensiv Dürrephasen, gerade so dieses Comeback im vierten Viertel, 21 Punkte, oder halt waren sie hinten und kamen dann auf 3 ran. Aber sowas schiebe ich dann auch immer ganz gerne auf halt dieses große Polster und dann lässt du kurz nach und dann findest du den Faden nicht so schnell wieder. Also so, und das ist halt.
Das war schon extrem.
Und das war so dieses, okay, wir haben jetzt halt, wir spielen 2, 3 ISO-Possessions, weil das ist ja schon auch ein bisschen angenehmer, als wenn du die ganze Zeit irgendwie cutten und rumrennen und Picks stellen und abseits des Balls und so. Und dann, aber dann kannst du den Faden irgendwie nicht wieder aufnehmen, wenn du auf einmal merkst, okay, dann, jetzt trifft halt PJ Washington Dreier aber auf the break, jetzt trifft Josh Green einen Dreier und jetzt die Halle ist da und hat das irgendwie nicht so schnell funktioniert und dann ist es alles ein bisschen chaotischer geworden. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Celtics, und das spricht vielleicht auch ein bisschen für deine These, dass sie im Kopf der Master und im Kopf von Luca sind, die Celtics ziehen schon ihr Ding durch. Also allein die erste Possession. Also Tatum bekommt Gafford nach einem Switch, macht sein Ding gut, Tatum zieht zum Ring, Brown kommt per Backdoor-Cut, Horford ist in der Zone offen, bekommt den Ball, leichter Push-Shot. Und so, das war so dieses, da hat's Boston halt wieder laufen lassen. Und bei Dallas ist halt ganz viel so, okay, wir haben Luca und Kyrie sah jetzt besser aus, aber jetzt, okay, wer kann uns noch helfen? Derrick Jones ist offensiv heute nicht so, okay, dann probieren wir, dann kommt jetzt mal irgendwann Josh Green, dann Will Hardy kommt rein, jetzt ist es passiert. es musste irgendwann passieren. Jaden Hardy kommt rein. Und dann probieren wir nochmal Tim Hardaway aus. Aber es ist Dante Exum kriegt nochmal ein paar Minuten. Brutaler Dank von Dante Exum natürlich. Mhm. Aber das ist halt irgendwie so, es ist halt, sie haben konstant, haben sie Luca und Kyrie plus halt noch ein bisschen die Präsenz von Lively, aber es ist auch ein bisschen weniger, plus Gafford noch am Ring. Fand ich, hat auch einen ganz guten Job gemacht heute defensiv am Anfang. Aber es ist halt, genau, und Boston zieht sein Ding durch. Boston spielt sein Spiel. Boston bewegt sich viel offensiv. Boston holt sich immer wieder Luca ran. selbst wenn die Mavs Zone spielen, das war ja auch so ein Ding, was wir letzte Woche oder nach Spiel 2 gefragt haben, so, bringt die Zone was? Das war ja dann, glaube ich, sein 5. Foul, als sie eigentlich Zone gespielt hatten, aber Brown dann gegen ihn stand und halt direkt attackiert hat. Also das sind so,
ja. Doncic war defensiv sowas von schlecht in dem Spiel. Also, und auch von Anfang an. Das war jetzt nicht mal nur die Müdigkeit, auch wenn die hinten raus sicherlich auch eine große Rolle gespielt hat, aber schon am Anfang, wie er teilweise Leute einfach beim Backcut vollkommen aus den Augen verloren hat und irgendwie ja einfach nicht aufmerksam war, das war schon krass. Also auch auf dem Level dann einfach nicht gut genug. Aber also ich wollte nochmal zu dem Start kurz zurückgehen, weil ich hatte nicht den Eindruck, dass sich diese Anlage so richtig geändert hat oder dass sie so diese Art, wie sie gerne spielen, wirklich durchsetzen konnten, so im Sinne von,
sie haben es mit der Lob
irgendwie wieder da. Ja, sie haben es ein bisschen versucht, aber letztendlich das, was gut funktioniert war, war ja eigentlich nur, dass Doncic und Irving ihre Isolationsdinger getroffen haben. Ich habe es gerade auch nochmal nachgeguckt. Also sie hatten im ersten Viertel auch nur 4 Assists und normalerweise ist das halt ja schon in den richtig guten Mavs-Spielen in diesen Playoffs ging das ja auch oft eher mal so los. Die beiden haben so ein bisschen ihr Ding gemacht oder beziehungsweise meistens nur einer und der andere hat so ein bisschen in Facilitator-Modus geschaltet und man hatte aber Eckendreier hier, man hatte also 1, 2, gerne auch 4 Lobs irgendwie direkt und ich weiß gar nicht, ob sie im ersten Viertel überhaupt einen hatten. Also Gafford hat einen Wurf getroffen, Lively hat auch einen Wurf getroffen. Ich weiß nicht, ob das Lobs waren. Aber
sie hatten dann keine Eckendreier, die waren halt wieder nicht da.
Genau, also, Eckendreier, sie haben über das Spiel, glaube ich, wieder insgesamt nur 5 bekommen und 2 davon waren, glaube ich, im letzten Viertel. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie, aber es war auf jeden Fall nicht so, dass sie irgendwie so richtig ihr Spiel hätten spielen können, wenn dann nur so mal ganz kurz. Und das war halt eigentlich auch das, weshalb ich auch als Dallas dann gut gestartet ist und ja mit, ich glaube, mit 13 hatten sie ja geführt, zeitweise, nicht gedacht habe, boah, heute, jetzt haben sie es entschlüsselt, sondern eher, ah ja, okay, jetzt treffen sie gerade die schweren Würfe. Mal gucken, wie sich das dann über das Spiel ändert. Weil, also ich hatte auch da schon zu Beginn des Spiels so ein bisschen den Eindruck, und das unterstreicht eigentlich auch das, was du gerade meintest, dass Boston eigentlich auch in diesem Spiel wieder sehr viel leichter an gute Würfe gekommen ist und auch an offene Würfe gekommen ist, als das bei den Mavs der Fall war, die halt wirklich mehr mit Einzelaktionen gegen gute Verteidiger machen mussten und das ja auch durchgezogen haben. Und klar, Kyrie war richtig gut. Doncic ist gut gestartet und wurde dann aber halt ziemlich rapide schlechter, also auch offensiv. Und war glaube ich 5 von 9 im ersten Viertel und danach hat er noch 6 Würfe getroffen bei 18 Versuchen, hat vieles irgendwie vorne auf den Ring gesetzt, weil man das Gefühl hatte, da ist vielleicht auch schon irgendwie wieder so ein bisschen Müdigkeit mit involviert. Was auch immer, wie schon gesagt, war defensiv echt ziemlich katastrophal in dem Spiel und irgendwie so diese Rechnung, die Celtics halt schon zu Beginn der Serie aufgestellt haben, die ist halt wieder aufgegangen. Vor allem über 3 Viertel. Das letzte Viertel war dann phasenweise wirklich eine absolute Katastrophe aus Boston-Sicht, das muss man dazu sagen. Aber bis dahin haben sie halt eigentlich, die haben halt nicht die Nerven verloren, sondern sind halt irgendwie geduldig geblieben, sind bei ihrem Gameplan geblieben und hatten damit eigentlich das Spiel nach 3 Vierteln gewonnen. Und dann haben sie noch eigentlich ein bisschen Scheiße gebaut.
Ja, Luca hat ja auch eine Phase gehabt, wo er 6 in Folge vergeben hat und Dallas irgendwie 1 von 9 gestartet ins zweite Viertel. Also deswegen, ich meine auch nicht, dass es zu 100% funktioniert hat, sondern dass es so ein bisschen, ich den Eindruck hatte, dass sie es ein bisschen mehr versuchen und es dann Luca Kyrie, hast du ja angesprochen, aber es war halt weiterhin und dann gab es halt eben diese Phase, sie hatten ja die 13-Punkte-Führung, zwischenzeitlich im ersten Viertel, aber am Ende waren es nur noch 6, einfach weil sie da schon in so eine Phase reingekommen sind, in der sie eben diese anderen Optionen irgendwie nutzen mussten und die halt nicht so funktioniert haben. Da hast du auf einmal stand PJ Washington gegen Sam Hauser und hat postet auf, aber es ist halt auch nicht so 100% seine Komfortzone.
Und die Mavs, die müssen irgendwann sich mal Tape von Sam Hauser angucken und feststellen, dass nicht jeder von denen automatisch einen Vorteil hat, nur weil der da dann steht. Ja. Also Tim Hardaway ist ja auch gegen den ISO gegangen und hat dann irgendwie so ein Fallaway Midrange-Jumper versucht, über Sam Hauser zu nehmen. Das ist richtig dumm, aber das steht auch auf einem anderen Blatt. Entschuldigung.
Aber ich meine, aber das ist auch das Ding. Also Sam Hauser ist ein gutes Stichwort, weil das ja so, also ja, du, ne, er ist jetzt vielleicht nicht der ganz miese Verteidiger, für den man ihn vielleicht halten will, aber er ist jetzt trotzdem natürlich nicht deine 1A-Option. Aber Boston hat jetzt trotzdem, Redick hat es ja auch angesprochen im Broadcast, hat jetzt nicht angefangen, dann auf einmal irgendwie von seiner defensiven Marschroute wechseln, von dieser Switching-Defense wegzugehen, sondern dann stand er halt mal gegen Luca oder stand halt mal gegen Kyrie und dann wurde er aber nicht wild ausgeholfen, sondern es war dann schon okay. Also wenn, dann kam die Hilfe halt irgendwie später und er hat halt physisch dagegen gehalten. Und das ist halt, ja, das ist halt für mich schon so ein bisschen der Unterschied in dieser Serie, dass halt Boston irgendwie einfach dieses, einer der Unterschiede, dass Boston dieses Spiel hat, dass sie einfach durchziehen und dieses Vertrauen halt auch hat und halt auch haben kann. Ich meine, bei Dallas ist es halt teilweise, gerade wenn es von Luca und Kyrie weggeht, wobei Luca in dem Fall auch eher Miss war, aber halt wieder Miss. Und ja.
Sie haben halt nicht so gute Two-Way-Player wie Sam Hauser. Das ist halt einfach so.
Wie Drew Holiday ist. Ich lasse das mal so stehen.
Wie Drew Holiday ist, während der Playoffs schon so schön formuliert hat, bei uns verteidigen sogar die weißen Jungs.
Ja.
Und das, also Sam Hauser war einfach richtig gut, hat diesmal auch endlich seine Würfe getroffen.
Er hat Dreier getroffen, ja. Sogar Jason Tatum hat Dreier getroffen. Also dann war da selbst spätestens da, der Dallas wissen müssen, dass es eigentlich komplett dahin geht. Weil wenn,
ja, wenn, auch wenn Tatum es dann echt fast noch geschafft hatte, das wieder kaputt zu machen. Dass er gesagt hat, oh, jetzt will ich aber auch noch mehr Step-Back-Dreier nehmen. Hast du, also ich fand das ziemlich witzig, dass er diese Auszeit gab, wo man auch diese Mic'd-Up-Momente von ihm dann hatte, wo er gesagt hat, ey Leute, hört auf zu settlen, lass mal keine Step-Back-Dreier mehr nehmen, außer es muss sein. Und dann so, kurzer Delay. Und ich schließe mich selber damit mit ein. Und ich sag, okay, Jason, das hast du es gerade noch gerettet, weil einer, der das die ganze Zeit macht, bist nur du.
Ja.
Dummerweise hat er es danach dann trotzdem die ganze Zeit weitergemacht. Deswegen, also, ich finde es immer ganz interessant. Wir haben ja über die letzten Tage auch schon ein paar Mal über ihn diskutiert und über die Diskussionen über ihn diskutiert, sozusagen. In diesem Spiel sind für ihn ein paar Würfe gefallen, aber ich fand ihn in den ersten beiden Spielen eigentlich besser als in dem Spiel.
Mhm. Ja.
Ging dir das auch so?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang jetzt nicht, weil am Anfang finde ich, war er so ein bisschen, auch so derjenige, der das Schiff so teilweise ein bisschen auf Kurs gehalten hat.
Ja.
Also, aber dann hinten raus, wie du sagst, hat er einfach ein bisschen mehr erzwungen und zwar nicht mehr so dieses. Doris Burke hat immer gesagt, dass er jetzt entschlossener wirkt oder halt klarer wirkt in seinen Aktionen. Und da habe ich dann selber drüber nachgedacht, weil für mich eigentlich er vorher, das war ja einer der Punkte, dass sein Wurf zwar nicht gefallen ist und er vielleicht dann beim Dreier manchmal minimal gezögert hat, aber eigentlich er ja entschlossen Richtung Ring gegangen ist dann einfach und halt trotzdem attackiert hat und halt trotzdem Sachen gemacht hat. Und deswegen fand ich es gar nicht so in dem Spiel. Es waren dann aber halt eben so diese Aktionen, die du angesprochen hast, dann wieder so dieses Settlen dann irgendwie und dann wieder halt, ja, ein paar Mal auf der Stelle dribbeln und dann Sidestep 3 oder Stepback-Dreier. Und ja, war jetzt irgendwie, fand ich jetzt irgendwie auch nicht so geil. Es gab dann aber eine Aktion, wo ich mir dachte, ja, nicht schlecht, wo er gegen Hardaway im Post den Ball bekommt. Und eigentlich, das wäre halt so eine klassische ISO-Situation gewesen. So, weißt du, so, okay, ich bin länger als du, ich bin kräftiger als du, ich poste dich jetzt auf und komme dann aber am Ende wahrscheinlich auch zum Fadeaway und weiß nicht. Und dann hat er den Ball dann rausgebracht, hat dann auch gespürt, dass das Lively ein bisschen aus der Ecke aushilft von Horford. Und dann ist der Ball halt einmal um die Dreilinie zu Horford gewandert, der dann den offenen Dreier hatte. Und das war so eine Tatum-Aktion eigentlich, das taucht jetzt nicht hinten raus auf, irgendwie in der Statistik, aber es war ein cleveres Play quasi. Also das war, und wenn er, und das hat, finde ich, hat er halt in, sowas hat er in Spiel 1, 2 öfter drin gehabt als jetzt in Spiel 3.
Ja, also ich glaube auch, dass die Mavs Defense sich noch ein bisschen verändert hat, ihn vielleicht ein bisschen mehr auch dazu eingeladen hat, öfter mal halt zu werfen, statt den Ball abzugeben. Aber also mir ging das auch so, dass ich fand, die Balance war eigentlich über die ersten beiden Spiele besser und auch in Spiel 2 hatte ich das Gefühl, wenn er da ein paar von seinen Layups trifft, dann sprechen wir da eigentlich über ein überragendes Tatum-Spiel, weil sonst so ziemlich alles gepasst hat. In diesem Spiel fand ich, das war eher ein paar Mal so ein bisschen zu wurfhungrig, bisschen zu oft auch so dieses, also gerade, ich meine, im letzten Viertel, da haben die Celtics das ja alle gemacht, so diese komische Prevent-Offense gespielt. So, das kannst du nicht 11 Minuten vor Spielende anfangen, auch wenn du mit 21 Punkten führst. Aber dann ab da aufhören, die Offense zu laufen und stattdessen irgendwie nur noch den Ball nach vorne zu dribbeln und dann irgendwann zu werfen. Das war halt ein bisschen dünn. Ist gut, dass sie es noch rechtzeitig irgendwie wieder umbiegen konnten, aber.
Durch die Defense aber eher.
Also, ja, schon.
So, das war so, ja.
Ich meine, was sie halt, finde ich, so über die letzten 4 Minuten ganz gut gemacht haben, war halt, dass sie realisiert haben, okay, Luca ist in Foul Trouble. Lass uns jetzt mal versuchen, den halt nochmal ein bisschen mehr dazu zu zwingen, irgendwas zu machen. Das hat ja vor allem Brown gemacht. Die Defense war gut, hast du recht. Und dann sind halt die paar Würfe getroffen, aber auch, also nachdem Kyrie auf einen Punkt Rückstand gestellt hatte, da war das dann auch ein Tatum-Drive-Layup. Der ging zwar nicht rein, aber da ist dann hat Brown ja den Offensiv-Rebound bekommen. Und das war zumindest wieder der richtige Ansatz. Der war halt nicht daddel irgendwo draußen rum und wirft dann einen Contested-Jumper, sondern geh halt zum Korb, versuch da was passieren zu lassen und dann ist auch was passiert. Und so über die letzten Minute waren ein paar mehr solcher Dinger, aber es gab auch noch ziemliches Chaos. Also diese, wie Horford dann auf einmal anfängt, über das ganze Feld zu dribbeln und ins Ausläuft, da dachte ich mir auch so, du bist 100 Jahre alt, du bist erfahren genug, um das nicht zu tun, bitte auf damit.
Ja, ja, ja.
Das war unnötig, aber sie sind halt die Celtics, sie können nicht aus ihrer Haut, es hat ja zum Glück trotzdem hingehauen und ich glaube, Jaylen Brown wird Finals-MVP.
Ja, den Gedanken hatte ich auch. Den hatte ich auch tatsächlich. Und ich meine, was man auch den
Celtics. Das war auch wahrscheinlich das beste Spiel, was er je gemacht hat. Aber sorry.
Es gab ja auch in der Vergangenheit Spiele, in denen sie die Kurve nicht so bekommen haben hinten raus, wenn sowas passiert ist. Und sie haben jetzt die Kurve bekommen. Also das ist sicherlich ein großer Unterschied. Was natürlich gemein ist, ist, dass die Refs Jason Tatum scheinbar auch nicht mögen, weil diese eine End-One, potenziell End-One gegen PJ Washington, der ihn halt einfach, einfach den Arm weghaut, und das hast du auch in Real Life gesehen.
Ja, eine Schiedsrichter hat auch eigentlich schon alle Bewegungen Richtung Foul-Pfiff gemacht. Also der stand da in der Ecke, das kann man so bei der Wiederholung sehen, aber komischerweise hat da niemand gepfiffen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie overruled wurde oder so, aber das war ja ein klares Foul auf jeden Fall.
Und
es war ein bisschen bizarr.
Ja,
also es gab auf jeden Fall, glaube ich, auf beiden Seiten einige Situationen, wo man sagen konnte, Leute, was macht ihr da jetzt eigentlich genau?
Luca auch einmal, ne? Von Tatum irgendwie so ein bisschen ausgeschubst und so, aber.
Ja, Luca hat natürlich dann, musste danach natürlich so wieder diese Money-Geste machen. Man hat, finde ich, so ein bisschen das Gefühl, er ist jetzt wieder in seinem Slowenien-Modus der letzten Jahre angekommen. Fand ich ein bisschen schade, aber naja. Also da wird er schätzungsweise auch irgendwie dann nochmal eine ordentliche Geldstrafe für bekommen.
Wahrscheinlich. Aber ja, was soll ich sagen? Ja, diese Defense, ich fand schon, wie sie es dann geschafft haben, halt so die Ballhänder der Mavs dann immer wieder relativ hoch zu trappen und dann halt einfach schon mal Zeit von der Uhr zu nehmen. Und dann musste halt Dallas dann irgendwie, dann waren es halt noch 15 Sekunden, 12 Sekunden und dann irgendwie versuchen halt noch einen Wurf zu bekommen. Und zwar halt, wir wissen ja, dass sie so oder so hart arbeiten müssen, also auch Kyrie und Luca. Und dann dadurch kam halt kein, dieser offensive Fluss, kam halt dann so ein bisschen zum Erliegen. Die Halle ist ein bisschen leiser geworden und das hat dann zum für mich begünstigt, dass sie es offensiv noch mal drehen konnten. Aber ganz geil, also wie wild es dann teilweise war, als Jason Kidd dann einfach irgendwann eine Auszeit genommen hat, obwohl es gar nichts Schlimmes passiert war irgendwie, aber es war dann, also Boston hat nichts gemacht gehabt, aber er hat gesagt, okay, Freunde, jetzt durchschnaufen, okay?
Ja, er hat also den 20-2 Run seines Teams durch eine Auszeit beendet, ne?
Ja, weil es einfach zu wild war. Es war wirklich so, da ging es so dreimal hin und her oder so, ohne dass irgendwas wahnsinnig Gutes passiert wäre.
Ja, aber irgendwie ist es echt schon sehr komisch, dass man inmitten so eines Laufs seines Teams dann die Auszeit nimmt. Also es ist, glaube ich, ein bisschen Galaxy gebrannt, weil damit gibst du ja auch dem anderen Team die Möglichkeit, sich wieder kurz zu sortieren.
Das stimmt. Aber so ein Run im Basketball findet ja auch irgendwann sein Ende. Und das heißt, du musst ja.
Ja, durch die Auszeit.
Ja, nein, aber er kann ja auch ohne Auszeit sein Ende finden. Und so kannst du selber noch ein bisschen durchschnaufen und kannst sagen, okay, wir sind jetzt so weit gekommen, jetzt schnaufen wir noch ein bisschen durch und machen das wieder ein bisschen sinnvoll. Aber war natürlich blöd, dass Luca dann 4 Minuten vor Ende ausgefault war. Hatten sie zwar keinen mehr, den sie richtig attackieren konnten defensiv.
Doch, Tim Hardaway.
Ah ja, stimmt, Tim Hardaway war ja dann drauf. Ja, richtig. Ja.
Also Brown hat ja auch seinen Jumper dann über Hardaway genommen am Ende, den eine Minute vor Schluss. Es ist, nur weil wir eh schon bei Jason Kidd waren, aber der hatte schon im zweiten Viertel 11 verschiedene Spieler eingesetzt.
Ja.
Fand ich ein bisschen krass. Und Hardaway, nachdem er eigentlich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, jetzt seit Wochen, hat halt 19 Minuten gesehen. Ich glaube, das Kalkül konnte ich so ein bisschen verstehen im Sinne von, wir brauchen mehr Shooting, weil sonst ist es zu schwer für Luca und Kyrie. Aber es hat halt irgendwie gar nicht funktioniert. Also ich hatte auch das Gefühl, dass wenn Hardaway und Luca beide auf dem Feld waren, dass es halt, also wie gesagt, die Celtics haben ja eben meistens einen Weg gefunden, eigentlich sich einen vernünftigen Wurf rauszuspielen. Aber mit den beiden auf dem Feld, das war zu leicht. Das kannst du halt eigentlich nicht machen. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Das war halt so ein Move, der schon ein bisschen was von Verzweiflung hatte, fand ich.
Jetzt
dann auf einmal mit Hardaway um die Ecke zu kommen in einem Spiel, was du ja gewinnen musst.
Ja, das war auch so ein bisschen das, was ich anfangs meinte, einfach, dass Dallas einfach zu viel probieren musste, wollte. Und ich meine, ja, dadurch, dass Kleber halt auch nie nach dem eigenen Wurf gesucht hat, hast du halt dieses theoretische Spacing halt, war dann halt irgendwann auch hinfällig. Und dann versuchst du es vielleicht, aber ja, irgendwie. Es ist, glaube ich, der Unterschied zwischen beiden Teams, was so die Breite angeht, ist einfach zu groß. Und trotzdem, weil du ja komische Aktion von Al Horford irgendwie ansprichst, hätte noch was machen können. Also dann irgendwann als Holiday, also weißt du, Jerry Holiday, so der, ne, so Konsensus einer der besten Guard-Verteidiger der Liga gegen Kyrie steht. Und Horford dann irgendwann, auch so Richtung Auslinie eigentlich, und Horford dann irgendwann hochrennt zum Doppeln und Lively unterm Brett komplett frei ist für einen Dunk. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Da dachte ich auch kurz so, Albert, warum? Also es ist natürlich, sagt sich halt hinterher so, haha, kann man drüber lachen. Ich meine, das ist halt im Spiel passiert sowas natürlich, ne? Das ist jetzt nicht, aber ich fand es irgendwie eine amüsante Aktion irgendwie.
Ja, es gab ein paar solcher Dinger, wo man das Gefühl hatte, jetzt ist Boston irgendwie zu nah dran und jetzt müssen sie sich unbedingt nochmal um der alten Zeiten willen selber so ein bisschen sabotieren. Aber
genau, wenn man hintenher drauf schaut, dann kann man alles kritisieren und im Spiel denkst du dann,
wow, während dem Spiel konnte man das auch schon ganz gut kritisieren. Ja.
Aber ich glaube, es war halt so eine Szene. Ich kann sogar, wenn ich drüber nachdenke, klar, sie haben es vorher oft gemacht, Richtung Außenlinie getrappt und dann sagst du, okay, du kommst jetzt dazu, Länge und bla, aber Kyrie hat halt den Pass auch gut rausgespielt. Muss man.
Ja.
Man kann es auch so rumdrehen. Ja, gut, wir haben ja schon drüber gesprochen, aber haben wir noch Hoffnungen, dass wir so richtig brandheiße Finals bekommen, über die wir in 30 Jahren noch sprechen? Oder ist einfach jetzt dann demnächst Party im Hause Freaks und das war's?
Also mir fällt es schon ein bisschen schwer zu sehen, wo die Tür jetzt nochmal aufgeht für Dallas. Natürlich ist das möglich, dass sie noch ein Spiel gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann in Boston auch noch das nächste gewinnen würden. Aber also wenn du jetzt irgendwie, wenn du halt nochmal ein richtig heißes Doncic-Spiel irgendwie bekommst, dann kann es schon angehen. Ne? Also der ist ja nicht so, dass der jetzt auf einmal sein Talent verloren hätte und dass man davon ausgehen müsste, der kann jetzt nicht mehr Spiele irgendwie entscheiden. Aber was halt schon echt krass ist und was jetzt ja über drei Spiele so funktioniert hat und jetzt ist es ja ein kurzer Turnaround, weil diesmal ist ja nur ein Tag Pause dazwischen vor dem nächsten. Und du hattest es bisher in jedem Spiel der Serie, dass Doncic halt über drei Viertel oder in dem Fall, also in dieser Nacht sogar eher nur so über ein Viertel, aber am Anfang des Spiels viel, viel besser war und hinten raus eigentlich abgekackt ist. Und das, ich glaube, dieser Effekt kann sich eher verstärken, wenn jetzt halt nur noch ein Tag Pause dazwischen liegt. Und deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt mit dem 45-Punkte-Doncic auf einmal rechnen können, weil wenn es den geben würde, dann hätte man den, glaube ich, schon in Spiel 3 gesehen. In dieser Serie. Natürlich gibt's den, aber ich weiß nicht, ob es ihn in dieser Serie gibt. Und
ich meine, er muss selbst gegen Peyton Pritchard arbeiten. Also es ist auch einfach eine undankbare Aufgabe.
Ja, Pritchard ist natürlich brutal.
Aber also selbst der hält defensiv so dagegen, dass es nicht ist, okay, ich poste ein bisschen auf und dann schiebe ich ihn zum Ring und dann habe ich irgendwie einen leichten Layup, sondern.
Ja. Ja, nee, das stimmt. Also ich weiß nicht, ob die Mavs halt nochmal ein bisschen versuchen können, ihn ein bisschen häufiger halt schon, also den Ballvortrag von wem anders machen zu lassen und ihn dann halt so ein bisschen mehr in Korbnähe halt aufposten zu lassen, weil er da halt eher mal das Team in Rotation zwingen kann, eher mal ein Double-Team ziehen kann, ob das vielleicht nochmal ein Weg wäre, um ein bisschen die anderen wieder mit reinziehen zu können. Mhm. Aber bisher hat es halt einfach nicht wirklich funktioniert. Und dann ist es halt eher immer so verlaufen, am Anfang viel individuelles Pulver verschossen und dann irgendwann nicht mehr so richtig zur Verfügung stehen und defensiv immer schlechter werden im Laufe des Spiels, weil man halt permanent in jeder Aktion irgendwie mit drin ist.
Ja.
Und von Anfang an schon nicht wahnsinnig gut da drin ist. Und halt je mehr dazu kommt, es halt immer problematischer wird. Und also auch wenn man sich jetzt mal anguckt, so über die ersten drei Viertel der Serie hat Doncic jetzt über drei Spiele 81 Punkte gemacht. Ich glaube 54% aus dem Feld getroffen. Und über die letzten Viertel, jetzt über drei Spiele, hat er insgesamt 8 Punkte gemacht, 3 von 15 aus dem Feld. Und in keinem Spiel der Serie hatten die Mavs auch nur ein durchschnittliches Offensivrating, sondern immer deutlich drunter. Selbst jetzt in dem Spiel, wo man ja also von Kyrie und Doncic zusammen 62 Punkte bekommen hat, was ja jetzt, das ist sogar ein Punkt mehr als die Jays. Ne? Aber es sah halt nicht so aus. Und die Offense war insgesamt halt einfach wieder überhaupt nicht gut. Und dann weiß ich nicht so richtig, wie man das jetzt noch drehen soll, weil dieses Matchup halt einfach schwierig ist. Und der Matchup-Vorteil, den Boston hat, der wird sich jetzt nicht ändern. Nee. Auch nicht dadurch, dass Porzingis irgendwie nicht dabei ist. Wie gesagt, ich habe vorher gedacht, das ist derjenige, der die Serie deutlich machen kann. Ist vielleicht auch so, er hat ja geholfen über die ersten beiden Spiele, das ist ja schon so. Aber auch ohne den hat Boston eigentlich ein Team, was ziemlich ideal dafür gemacht ist, um Dallas zu verteidigen.
Ja.
Und auch wahrscheinlich das einzige Team, was in der Form in der Lage dazu ist, Doncic über 48 Minuten defensiv arbeiten zu lassen. Weil selbst Denver, und ich weiß nicht, wie jetzt Denver gegen Boston spielen würde, aber Denver gegen Dallas, da sind ja zumindest Leute, die offensiv nicht so gefährlich sind in der Starting Five, wo man halt eher sagen kann, das machen wir zu deinem designierten Matchup. Natürlich ist Denver dann auch immer noch in der Lage, das zu manipulieren und ihn halt irgendwie zu finden, na klar, aber kein Team hat so das ideale Personal dafür, wie Boston das hat, weil das halt auch so diese Kombination aus Ballhandlern, aus Shooting auf jeder Position hat, wo man sich halt einfach nicht wirklich die Pausen genehmigen kann, die Doncic sich sonst immer genehmigt. Was ja auch eigentlich okay ist, weil seine Last offensiv so groß ist,
durchaus hoch, ja,
dass man dann halt auch irgendwie mal Pausen braucht. Aber in dieser Serie darf er sich keine Pausen nehmen. Und das kann er nicht. Also das ist ein Schritt, den er, glaube ich, noch gehen muss. Abgesehen davon, dass dieses sich dann permanent über andere zu beschweren, halt auch einfach ein Punkt ist, den er vielleicht, also hoffentlich irgendwann noch rauskriegt, weil das einfach nervig zu sehen ist. Auch jetzt, wo er halt ein offensichtliches Foul begeht gegen Jaylen Brown, sich dann auf den Boden setzt und erstmal die Bank anmeckert, dass sie das jetzt unbedingt challengen müssen. Obwohl es halt einfach ein Foul war. Also es bringt ja nichts. Ja. Ne? Er schiebt da ja dann die Schuld auf die und dann schiebt er die Schuld auf die Schiedsrichter, sagt ja auch nach dem Spiel, boah Leute, 6 Fouls in einem Finals-Spiel, das kann ja nicht wahr sein. So, ja, dann hör auf damit. Es ist ja nicht so, dass das jetzt alles irgendwelche Bullshit-Calls waren. Man hat das dem Referee ja als er dann das Ergebnis der Challenge vorgelesen hat, da am Pult, man hat ihm ja angesehen, dass der das nicht gerne sagen wollte, weil kein Schiedsrichter der Welt, und sorry, Verschwörungstheoretiker und so, keiner von denen ist scharf darauf, den größten Star dieser Serie dann rauszuwerfen in so einem Spiel. Aber er hat ihnen ja auch keine andere Möglichkeit gelassen. Und dann immer dieses, ja, nee, die anderen sind schuld und dieses Lamentieren die ganze Zeit, das sieht dann halt in so einem Spiel einfach kacke aus.
Ich zitiere an dieser Stelle gerne unseren alten Freund Jeff Van Gundy. Wir haben 10 Minuten gespielt und noch keiner hat gefoult. Und Luka Doncic ist so der Chef dieses Ansatzes, weil es ist halt nie irgendwas. Es ist halt immer irgendwie, und
du kannst es halt auch nicht beides haben, weil er sagt ja auch, ja, ich durfte nicht physisch spielen. Aber gleichzeitig bei jedem Drive und jeder Aktion, die er offensiv hat, schreit er sofort rum, wenn er keinen Foul bekommt.
Ja.
Es ist halt anstrengend.
Er hat auch eine Aktion, glaube ich, sogar gegen Tatum, wo er dann eigentlich schon ihn mehr oder weniger geschlagen hat und eigentlich den Layup hat, aber dann so halt so ein bisschen verzögert und ganz schnell hochgeht, um das Foul irgendwie zu ziehen. So hatte ich zumindest den Eindruck, so sah es für mich aus. Und dann halt den Layup vergibt und das Foul nicht bekommt. Und das ist halt, klar, das ist wahrscheinlich bei ihm einfach so drin, weil das sein Spiel ist. Aber bei mir ist dann schon auch immer so das Ding, ja, keine Ahnung, mach den Layup. Und dann, wenn der Foulpfiff dazukommt, wunderbar. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber der Layup war halt wirklich da. So. Und ich hatte so den Eindruck, durch dieses Gamble Richtung Foul ist der nicht gefallen. Also wie gesagt, nur ein Beispiel und das war jetzt am Ende nicht das Ding. Aber so dieses, das ist halt irgendwie so sein Spiel. Aber das geht natürlich, wie du sagst, nicht auf beiden Seiten. Also du kannst nicht hinten sagen, wenn ich auf die Hand klatsche oder wenn ich irgendwie so meinen Körper reinstelle, bitte keinen Pfiff. Aber auf der anderen Seite, wenn man mich berührt, bitte an die Linie. Also das geht irgendwie nicht. Und ja, es ist halt irgendwie, klar, es ist irgendwie anstrengend zu sehen und es ist halt irgendwie, es nimmt ja dem Team auch irgendwie so ein bisschen Dynamik. Keine Ahnung. Also das bilde ich mir zumindest ein.
Ja, zumal das Team halt auch oft 4-5 spielen muss. Ne?
Also ja, das kann eben klar.
Wenn man sich halt nach dem Pfiff, den man nicht bekommt, vorne stehen bleibt und meckert und der Ball dann wieder in die andere Richtung geht, dann fehlt man da halt.
Dann fehlt man da. So ist es. So ist es. Ja, hast du noch was zu Spiel 3?
Jaylen, gut.
Sehr gut. Ja, er war auch so ein bisschen der dann so ein bisschen die großen Würfe getroffen hat. Dieser eine Dreier, dann dieser Jumper in der Zone. Das waren so
sein Dank am Ende des dritten Viertels. Sein
Dank am Ende des dritten Viertels.
Wo Doncic erneut einfach von vornherein aufgegeben hat. Und er dann mit der linken Hand erstmal gedribbelt hat, um ihn dann reinzustopfen. Wow.
Ja. Er hat gelernt.
8 Assists. Playoff-Career-High. Nachdem er im Spiel davor 7 hatte, was bis dahin der geteilte Karrierebestwert war. Brown ist in Kontrolle. Also ist echt ziemlich beeindruckend, finde ich. Also wenn man bedenkt, dass er ja defensiv auch nicht wenig zu tun hat und da auch echt einen guten Job macht, hat er jetzt auch den einzigen Versuch, den Kleber genommen hat, an der Dreilinie geblockt.
Geblockt, ja.
Und dann auch eine gewisse Athletik sich gezeigt hat.
Durchaus.
Sehr gut. Also ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass er Finals MVP wird. Und bisher habe ich damit kein Problem. Also ich halte ihn jetzt nach wie vor nicht für den besten Spieler der Celtics. Das ist okay, aber darum geht es eigentlich auch nicht. Aber in dieser Serie
ist er Iguodala damals auch nicht der beste Spieler der Warriors.
Das stimmt, aber mit dem, also das war, das ist rückblickend eine schwachsinnige Wahl. Und
ich wollte nur das Stöckchen hinwerfen, kurz.
Ja, okay, danke. Das ist hier, also so schlimm ist es in dem Fall, auf keinen Fall.
Nee, finde ich auch. Jaylen Brown spielt echt richtig gute Playoffs und eine richtig gute Serie. Das passt schon. Und
jetzt schauen wir mal. Vor allem immer über 50% getroffen. Ich weiß gar nicht, ob Tatum in der Serie schon einmal über 40% getroffen hat. Insofern. Das kann dann schon einen Unterschied machen.
Kann es. kann es. Jetzt werden wir mal sehen, ob sie jetzt in Spiel 4 auch noch den Unterschied machen und dann.
Ah, Tatum hatte 42% in dem Spiel getroffen. Es tut mir leid. Siehst du mal. Und wenn er einfach 5-6 Stepback-Dreier weniger genommen hätte, dann hätte Tatum in meinen persönlichen Ansichten hätte er eine gute Chance.
Ja.
Aber so.
Diese Stepback-Dreier.
Die war ein bisschen mühsam. Ansonsten möchte ich noch betonen, dass Derrick White super ist.
Das hast du auch gar nicht gesagt eigentlich.
Ja.
Jetzt auf einmal kommst du um die Ecke.
Ne, du hast ja gefragt, ob ich noch was habe. Ja, bisher hat es sich nicht ergeben, aber Derrick White ist einfach super. Derrick White ist Drew Holiday ist auch einfach super. Die beiden im Team zu haben, ist eigentlich einfach
eine Frechheit. Das hilft.
Das ist eine Frechheit.
Da kannst du auch mal Meister werden damit.
Ja.
Also, schauen wir, ob sie es schaffen.
Ja, könnte sein.
Man weiß es nicht. Aber es sieht gut aus.
Ich fand auch lustig, dass, ich glaube, Tatum war es, der verraten hat nach dem Spiel, dass Joe Mazzulla ihnen von Zeit zu Zeit so UFC-Kämpfe zeigt. So von Leuten, die in so einem Schwitzkasten sind und es dann trotzdem noch schaffen zu gewinnen, damit sie entspannt sind, damit sie tief durchatmen und in solchen Situationen wie jetzt in diesem Spiel cool bleiben. Die Logik verstehe ich nicht zu 100%, aber ist mir auch egal. Ich habe mittlerweile einfach das Gefühl, dass Mazzulla ein absolut unterschätzter Weirdo ist. Also hast du seine, auch diese, als er auf der Pressekonferenz, ich glaube nach Spiel 1 gefragt wurde, irgendwie nach der Royal Family, weil sie irgendwie eine Möglichkeit hatten, oder nee, Quatsch, die waren in der Halle. Also hier Harry und Meghan oder so, glaube ich.
Ja.
Ich weiß gar nicht genau, aber er wurde irgendwie danach gefragt und er meinte, er kennt keine Royal Family außer Jesus Christus oder so. Also, weißt du, der redet dann halt einfach irgendwas drauf.
Aber ist das nicht schon länger her und da waren William und Kate irgendwie da?
Weißt du was, ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Diese komischen Royals. Ich bin da wie Joe Mazzulla. Ich kenne nur eine königliche Familie, nur dass die bei mir auch nichts mit...
Das ist Jerry Holiday und Derek White.
Ja, genau. Die Jays und Sam Hauser, das ist für mich die heilige Dreifaltigkeit. Ja. Nein, also...
Ja, ich hab das auch, ich glaube, aber es war, also es ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Ich hatte das irgendwie... Vielleicht hat ihn noch mal jemand gefragt.
Kann sein, vielleicht hat den Clip auch nur jemand ausgegraben. Aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, Joe Mazzulla ist, glaube ich, echt ein absoluter Weirdo. Aber...
Ja.
Ein guter Weirdo. Ich glaube, der versteht mittlerweile schon einiges von seinem Job.
Ja, ich glaube, bald Championship-Coach, so wie das aussieht. Wie gesagt, wer weiß, was in Spiel 4 passiert, ob wir noch in Spiel 5 erleben. Alles ist möglich, vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es bald vorbei ist. Sehr schade. Aber wir schauen jetzt einfach mal und bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns jetzt noch abonnieren wollen, so kurz vor Saisonende, es geht ja natürlich auch weiter. Der Draft steht an, Free Agency steht an. Brutal wird es die nächsten Wochen. Geht bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Und schaut gerne auch mal bei Patreon vorbei. patreon.com/korpiger-podcast. Korpiger mit. Oi. Richtig. Dort gibt es extra Content für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch.
Machen wir eigentlich Spiel 4? Fällt mir gerade ein. Machen wir eigentlich so an diesem Wochenende Spiel 4 bei Patreon?
Ja, das müssen wir noch besprechen. Könnte sein, dass Spiel 4 bei Patreon kommt.
Siehst du mal.
Ja.
Das ist noch einen brutalen Teaser ausgepackt.
Das ist Samstag, ne?
Das ist Samstag, ja.
Ja, also Freitag auf Samstag.
Ganz genau.
Ja, es wir bei uns ist Reisetag am Samstag. Aber vielleicht kriegen wir es irgendwie unter. Wir besprechen das nochmal hinter den Kulissen. Ich schließe an dieser Stelle nichts aus.
So machen wir das.
So machen wir das. Gut. Seid also gespannt und schaut bei Patreon rein.
Brutaler. Oder auch nicht.
Also, wer weiß. In diesem Sinne, genießt eure Tage, euren Abend, euren Morgen. Genießt Spiel 4. Genießt natürlich auch den EM-Auftakt, ne? Geht jetzt auch los. Reingehauen.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.